Herzlich willkommen zu Folge 54 des Zweite Luft Podcast. Heute gibt es die große Cyclassics Vorschau mit dem sportlichen Leiter Fabian Wegmann. Letzte Woche, da gab es für Pressevertreter die Vorstellungsrunde der neuen Strecke, des neuen Profils, des neuen Startorts, denn wir waren tatsächlich vor Ort in Buxtehude. Da wird dieses Jahr das Elite-Rennen an den Start gehen. Aber es gibt auch eben für die Jedermann-Rennen jede Menge Neuheiten. Und genau über diese Neuheiten aus eigentlich allen Bereichen der Cyclassics habe ich mich mit dem sportlichen Leiter Fabian Wegmann näher unterhalten können. Also, falls ihr einen Besuch bei den Cyclassics plant oder euch einfach nur mal über den Hamburger Radsportklassiker informieren möchtet, seid ihr heute in der zweiten Luft genau richtig. Und vielleicht, wenn ihr ein bisschen, ermüdet seid von den letzten Jahren, vielleicht wart ihr in den letzten Jahren bei den Cyclassics, bei dem Jedermann-Rennen ja am Start und hattet eigentlich so gedacht, dieses Jahr skippe ich vielleicht mal, dann solltet ihr hier ganz besonders zuhören, denn die Neuheiten könnten eure Entscheidung tatsächlich nochmal revidieren. Mir hat das zweite Gespräch mit Fabian, denn wir haben uns schon im letzten Jahr, da war er gerade frischer sportlicher Leiter, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt einfach nur noch ganz viel Spaß mit Folge 54 und Fabian Wegmann im Zweite Luft Podcast. Eine neue Woche, eine neue Folge und ich freue mich heute extrem über einen Wiederholungstäter. Ab dem zweiten Mal wird es zur Tradition. Fabian Wegmann, der Renndirektor der Cyclassics, sitzt mir wieder gegenüber. Hallo erstmal, lieber Fabian.
Ja, moin.
Grüß dich. Schön, dass das auch in diesem Jahr wieder geklappt hat. Lieber Fabian, du bist jetzt ja, oder vor genau einem Jahr knapp, haben wir das erste Mal gesprochen. Da warst du gerade wirklich so ganz frisch im Amt. Du hast ja schon durchblicken lassen, noch so ganz viel Veränderung konnte man im letzten Jahr noch nicht herbeiführen, aber jetzt so ein Jahr später, gerade ist die Pressekonferenz durch, wo ihr die neuen Strecken präsentiert habt, das neue Streckenprofil präsentiert habt, da wart ihr ja ganz schön fleißig im letzten Jahr. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, was ist so in den letzten 12 Monaten passiert?
Ja, das kann man wohl sagen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Macht mir immer sehr viel Spaß. Ja, genau. Also letztes Jahr, mich verbindet mit den Cyclassics natürlich noch viel mehr als dieses eine Jahr, sondern ich bin 13 Mal, glaube ich, als Profi hier am Start gewesen. Also das erste Mal war 2002, da hieß es noch HIW Cyclassics, jetzt ADAC Cyclassics. Von daher habe ich diese ganze Entwicklung schon immer, war ich immer nah dran und auch im Jahr davor war ich schon im Feld unterwegs, war auf dem Motorrad unterwegs als Regulator. Also ich kenne das Rennen schon sehr, sehr gut und damals habe ich gesagt, damals haben wir es übernommen, meine neue Rolle als sportlicher Leiter habe ich dann angetreten und wir haben erstmal gesagt, wir schauen uns das jetzt erstmal ein Jahr an, dass alle, die auch gerade von seitens der ASO das Rennen auch mal kennenlernen, denn die kannten das nicht. Dann lassen wir das so und dann gucken wir uns das an und schauen, was wir vielleicht so lassen, was wir vielleicht verändern können, was wir verbessern müssen, können, müssen, wollen. Und gerade was so eine Strecke angeht, ist das ja nicht immer, selbst wenn die so funktioniert, nie gleich. Gerade nicht in einer Stadt, in so einer Großstadt wie Hamburg, denn da gibt es immer wieder Baustellen, gibt es immer wieder Umfahrungen, die wir da nehmen müssen. Ja, aber wir haben Veränderungen mit reingebracht und ein großes Highlight mit der Köhlbrandbrücke vor allen Dingen. Freue ich mich tierisch. Ich bin da selber gerne immer drüber gefahren, denn dieser Blick, den hat man nicht oft, wenn man nach Hamburg fährt mit dem Auto oder mit dem Zug, dann fährt man meistens so rein. Und sieht nicht so viel von der Stadt oder muss halt eben auf einen Turm oder oben auf die Oper oder wie auch immer. Aber von da aus ist der Blick einfach schön und den hat man als Radfahrer ja nicht jeden Tag und vor allen Dingen nicht auf gesperrten Straßen. Und da wurden wir oft drauf angesprochen und das haben wir halt hinbekommen dieses Jahr und da freue ich mich wirklich total drauf.
Wer hat euch denn angesprochen? Profis tatsächlich auch?
Ja, Profis auch, aber vor allen Dingen nicht jeder Männer, muss man sagen. Für die Profis ist das, das ist der Job. Ne? Also die suchen sich das dann nicht aus. Da haben wir eher gesagt, wir machen jetzt 5-mal den Vaseberg rein. Da werde ich mit Sicherheit noch ein bisschen Schelte für kriegen von ein paar Sprintern, die sagen, boah, immer alles schwerer. Aber da war einfach auch das Ziel, das Rennen insgesamt spannender zu gestalten. Nicht nur auf den letzten Kilometern, sondern auch im Rennen wird ja auch live übertragen, also dass da einfach ein bisschen mehr Action in dem Rennen ist. Wir hatten letztes Jahr genug Action, wir mussten ja leider ein bisschen später starten. Es gab einen großen Unfall bei den Jenermännern und auch deswegen haben wir die Strecken so ein bisschen geändert, um sowas verhindern zu können, dass sowas nicht nochmal passiert. Also ich bin damals da so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden. Christian Prudhomme, der ganz oberste Chef, Tourdirektor der Tour de France, saß bei mir im Auto und ja, das sind dann schon mal so Situationen, wenn man da steht und dann kommt jemand und sagt, die Freigabe ist aber noch nicht da von der Polizei. Dann denkt man, ja, aber die muss jetzt gleich. Das wird aber nichts. Da mussten wir ja umhindern, mussten eine Runde, müssen ein paar Kilometer dann auch kürzen von dem Rennen. Aber das sind einfach Dinge, die gehören zum Radsport auch dazu. Wir haben kein Stadion, wir haben öffentliche Straßen, da kann immer mal was sein und das ist immer Improvisation. Also wir bereiten so ein Rennen natürlich bestmöglichst vor und auch sehr sicher, aber es kann auch immer mal ja, irgendwas sein oder ein Einsatz, ein Feuerwehreinsatz und dann müssen wir das Rennen mal anhalten und neu starten, aber dafür sind wir alle Profis, das können wir, das kann man machen. Im besten Falle muss man nichts machen, also das ist immer mein Job, wenn nichts vorfällt, dann habe ich nichts zu tun und wenn irgendwas ist, dann ist es von jetzt auf gleich Stress.
Und wie bewahrt man da so ein bisschen den kühlen Kopf? Weil ich denke, so eine Situation, wenn du weißt ja, dass aber in jeder Meinung was passiert ist, so wie im letzten Jahr, der Tourdirektor sitzt bei dir im Auto oder Christian Prudhomme sitzt bei dir im Auto und dann musst du das ja alles irgendwie, weiß nicht, gehen die Augen ja alle in deine Richtung. Wie gehst du damit um?
Das Gute ist, ich bin eigentlich relativ ruhig immer in so Situationen. Natürlich ist das alles super wichtig und wir haben das Fernsehen und wir haben die Sponsoren und die Fans, die warten, aber in so einer Situation breche ich das immer runter und es geht erstmal um die Sicherheit der Menschen und dann kann ich das auch, egal wer mir da im Nacken sitzt, kann ich das eigentlich ganz gut erstmal ausblenden, denn ich denke, egal wie es ist, es ist erstmal wichtig, dass den Personen geholfen wird und wenn das ist, dann gucken wir weiter und das andere, wir haben ein super Team, die sind sehr, sehr professionell und ich kann mich da auf ja, alle verlassen, die sich auf mich und wenn man das hat, dann gibt einem das auch extrem viel Ruhe. Ich bin ja nicht der Alleinige, der das entscheidet, was wir machen. Also ganz im Gegenteil. Ja. Aber aber man weiß, wen man anruft. Wir haben das alles durchgespielt. Ich kann mich gut erinnern, Michael Haas war da, der sich sehr gut auch gerade für die Jedermann-Strecke auskennt, hat gesagt, okay, wenn wir das und das kürzen dort, dann kann das wieder passen, dann laufen die Felder nicht ineinander. Und dann haben wir das zusammen besprochen und irgendwann haben wir dann eine Lösung. Ich habe mit den Teams gesprochen, mit den Fahrern gesprochen, habe gesagt, geht ihr damit mit, wenn wir das Rennen um 20 Kilometer kürzen. Ich habe mit den Fahrervertretern dann auch gesprochen und wenn man da alle kennt und alles auf Augenhöhe ist und auch die Profis haben das natürlich verstanden. Weil auch wenn die mal stürzen, wollen die bestmögliche medizinische Unterstützung erstmal haben und dann ist alles andere erstmal irrelevant und ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut hingekriegt. Wir sind genau in der mittleren Zeit ins Ziel hinterher gekommen. Fürs Fernsehen war das gut, für die Fans war das dann auch gut. Klar, für die Fans an der Strecke, da sind sie nur einmal vorbeigekommen statt zweimal, aber das ist dann einfach manchmal so.
Ja, und wenn man selber so ein bisschen letztes Jahr das verfolgt hatte, muss man ja auch sagen, Wahnsinn, was ihr da so, was für eine Zeit, was ihr da möglich machen könnt. So, da kriegt man ja ein Gefühl dafür, wie dieser Planungsapparat vorbereitet ist. Also da hat man auch als jeder Mann, Fahrer oder Frau, glaube ich, nicht das Gefühl, dass da irgendwie ihr das nicht im Griff habt oder so, im Gegenteil.
Nee, genau. Und das ist natürlich gerade die ISO oder ISO Germany. Wir machen hier, ISO Germany macht drei Rennen, also die Deutschlandtour, die in Frankfurt Eschborn Eschborn Frankfurt das Rennen, jetzt die Cycle Classics und dann eben die Tour de France und insgesamt sind es über 120 Renntage und ja, alle Beteiligten, auch unsere Fahrer, die wir haben, sind alle, ja, die haben halt 100 bis 120 Renntage, also die kennen jeden Tag, jeden zweiten Tag, dritten Tag sitzen die im Jahr irgendwie auf dem Motorrad, im Auto und organisieren Rennen und wissen halt auch, wie allgemein Sportveranstaltungen funktionieren und deswegen kann man da immer gut zurückgreifen und bei jeder Sportveranstaltung, die draußen ist, funktioniert nie so wie nach Plan. Also meistens ist es immer irgendwie was und deswegen muss man da improvisieren können und man muss die Leute haben, die auch bereit sind und das können, ja, genau. Und die nicht sagen, boah, das geht jetzt nicht nach Plan, jetzt bin ich überfordert.
Das wäre schwierig. Aber sag mal, jetzt hast du ja dein erstes Jahr als Renndirektor absolviert. Du hast, glaube ich, 13 Mal die Cycle Classics gefahren, hast du eben auch nochmal wiederholt. Aber was macht denn dieses Rennen wirklich so besonders für dich, muss man sagen? Also weil es ein Heimrennen ist auf der einen Seite oder was ist so für dich der Aspekt, den du an den Cycle Classics so magst?
Ja, also mehrere Aspekte. Also es ist 2002, glaube ich, im ersten Profi-Jahr bin ich auch das erste Mal gefahren. Mein Bruder ist damals auch noch mitgefahren. Mein Vater ist jedermann Rennen gefahren, ist, glaube ich, über 20 Mal hier am Start gewesen. Die Familie war immer dabei aus Münster. Ich komme gebürtig aus Münster, das war auch nicht so weit. Wir haben meistens immer noch einen Cousin von mir, der wohnt auch hier. Wir haben immer noch mal einen Tag drangehängt, sind dann ein bisschen länger geblieben. Und das war schon immer so ein absolutes Highlight im Jahr. Denn man hat da Freunde getroffen, Verwandte getroffen, Familie getroffen. Was sonst bei den anderen 80 Renntagen im Jahr sehr selten war, dass die Familie irgendwie dabei war. Von daher ist das, was, wo ich mich sehr gerne dran erinnere. Dann, was es so besonders macht, ist gerade jetzt, auch in diesem Jahr wieder, wir standen in Buxtehude, das ist alles wunderschön hier, aber auch wesentlich ruhiger als in dieser Großstadt, sehr grün, wellig, und dann kommt man irgendwann Richtung Hafen und ab da ist dann Industrie, Köbernbrücke, dann Stadt und dann sind halt 150 Kilometer rechts, links, rauf, runter, super hektisch. Also ich bin auch schon damals mit Mark Cavendish mal schwer gestürzt hier im Finale, da hat es mich mal richtig hingelegt, das war nicht mehr viel Haut an mir dran, aber irgendwie hat mich das nie abgeschreckt, da nicht nochmal an den Start zu gehen, sondern irgendwie dieser Nervenkitzel, dieser Reiz in so Innenstadtrennen, in so Großstädten zu fahren, das hat mich immer, mir immer einen Reiz gegeben. Das gibt es nicht oft, das gibt es dann bei so Rennen irgendwie in Frankfurt oder Quebec, Montreal, da gibt es so ein paar Rennen, die in der Stadt sind und die haben immer was ganz Besonderes und dann vielleicht mal bei Weltmeisterschaften.
Ja, macht ja auch tierisch Spaß, das finde ich, am Fernsehen das alleine zuzuschauen oder an der Strecke noch viel mehr, aber für alle Leute, die nicht in Hamburg oder jetzt dieses Jahr im Buxtehude oder im Alten Land sein können, dazu zu gucken, ist ja schon super, super, super gut. Ja. Vielleicht, jetzt hast du schon mit 2025 angefangen, lass uns doch mal, oder ich habe eine Frage, die habe ich extra in der PK nicht gestellt, dass ich die jetzt alleine stellen kann. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt ja den 60 Kilometer Jedermann-Kurs, der bleibt eigentlich, glaube ich, bestehen. Das sind, glaube ich, letztes Jahr waren es, glaube ich, so 54 Kilometer, 55 Kilometer. Und es gibt eine neue Strecke, 110 Kilometer. Und ist es richtig, dass ich bei den 110 Kilometern auch über den Vaseberg tatsächlich fahren muss?
Nee, bei den 110 Kilometern nicht.
Ah, okay.
Also da ist es nicht so, sondern da fährt man halt zweimal die Köhlbrandbrücke. Man fährt raus, und dann durch Buxtehude, durchs alte Land.
Aber dieser, ich sag mal, der Schlenker in den Westen, den mache ich dann nicht mehr.
Genau.
Der
fällt dann dadurch weg.
Okay,
also man kann sich entscheiden für Vaseberg oder Köhlbrandbrücke.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, und jetzt hast du ja schon, oder ich habe eben schon wunderbar mit Pressevertretern die Strecke vorgestellt für dieses Jahr. Aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen so die drei Highlights erzählen. Also Köhlbrandbrücke hast du jetzt schon zwei, dreimal gesagt, aber ist mit dabei. Aber es geht durch die Hafen City. Es wird bei den Profis in Buxtehude gestartet. Der Start, dieses 110 Kilometer Rennen zum Beispiel, der ist ja auch nicht mehr an einem alten Ort. Den habt ihr auch verschoben. Also es wird alles deutlich entzerrter. Die große Jedermann-Runde wird deutlich anspruchsvoller als bisher, was wahrscheinlich auch für die Sicherheit gut ist.
Wenn genau, auf jeden Fall. Also das ist dadurch, dass direkt die Köhlbrandbrücke hochgeht, wird, ich sag mal, so die Spreu vom Weizen getrennt. Und wichtig ist bei Jedermann-Rennen, dass die Felder homogen sind, dass sie immer die gleichen Geschwindigkeit fahren. Denn wenn wir sehr schnelle Fahrer hinten haben, die langsamere Fahrer überholen, das birgt Gefahren einfach. Und wir hoffen einfach, dass es dadurch, dass wir es ein bisschen welliger gestaltet haben, dass es sich dann so ein bisschen mehr entzerrt und dass es dadurch auch sicherer wird, vor allen Dingen für die Fahrer. Das andere Highlight ist auf jeden Fall, wir fahren dreimal am Ziel vorbei mit den Profis, fünfmal am Vaseberg. Also wer sich da hinstellt, der sieht die Fahrer natürlich wirklich sehr häufig. Da wird es mit Sicherheit eine Leinwand noch geben, also kann man das Rennen auch verfolgen. Und es gab ja Jahre, wo wir auch schon öfter über den Vaseberg gefahren sind. Auch die Strecke ist immer mal wieder anders. Auch dieses Jahr, ich hatte mir noch ein bisschen was anderes vorgestellt, aber das ging dann aus straßenbaulichen Gründen nicht. Aber vielleicht in Zukunft, also so ein Rennen ist ja auch nie starr. Und wir probieren einfach immer mal wieder was Neues mit reinzubringen.
Ich bin Jedermann und interessiere mich für die große Runde. Und ich kenne so meine Zeiten aus dem Vorjahr, 33, 34, 35, was auch immer, und melde mich danach an. Würdest du empfehlen, dieses Jahr da vielleicht 1, 2, 3 Kilometer oder km/h runter zu nehmen?
Ja, vielleicht so 2 km/h könnte man wohl machen, aber es ist die Straßenverhältnisse sind sehr gut, also es wird wirklich gut rollen. Ja. Natürlich hat man die Anstiege, aber man hat dann auch, es geht dann auch wieder bergunter. Davor würde ich jetzt nicht so allzu große Angst haben. Ja.
Frag nur für Freunde. Genau. Sag mal, wie weit im Voraus beginnt denn so eine Planung? Also wann habt ihr wirklich angefangen zu planen und was waren vielleicht nachher auch so die neben dem neuen Reiz, aber ich bin mir sicher, die alten Möglichkeiten habt ihr sicherlich zumindest mal abgeklopft, was da gehen würde. Aber ab wann wird sowas geplant?
Ja, das geht eigentlich rund um die Uhr. Also das fängt am nächsten Tag der Veranstaltung, wenn die vorbei ist, dann am 18. Gut, wir haben jetzt die Deutschlandtour im Nachfolgen, da arbeiten natürlich sehr viele mit auch, die in Hamburg sind. Nein, aber es ist nach dem Rennen ist vor dem Rennen. So kann man das sagen. Und das geht eigentlich ringsum. Aber die Wege sind mittlerweile sehr, sehr lang einfach. Ne? Gespräche, das dauert. Und dann hat man Gespräche mit der Stadt, dann muss der Rat mit eingebunden werden. Und das kann immer mal 1-2 Monate dauern. Und dann kriegt man doch eine Absage vielleicht, dann geht man woanders hin. Und das ist einfach, deswegen braucht man diese Zeit. Deswegen ist das dieser Prozess. Ja. Und manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Gerade wenn man natürlich einen neuen Startort hat, dann ist das mehr Aufwand und bis man dann final wirklich, weil die Gespräche sind schon sehr lange, nur bis das dann final ist, das dauert dann oft sehr lange, aber das ist immer herausfordernd, aber habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist der Radsport. Damit gehen wir jeden Tag um. Wir haben kein Stadion, wir müssen uns das selber bauen und das ist halt immer viel Arbeit.
Wie oft musst du denn dann zum Beispiel für so eine Cyclassics-Vorbereitung denn hier in Hamburg sein? Wirst du dann, keine Ahnung, wenn jetzt hier Gespräche in Buxtehude stattfinden, bist du dann auch mal vor Ort oder machen das dann andere bei euch aus der Organisation?
Ja, wir haben ja hier im Büro mit Björn Behm und Henrik Heinz, die das vor Ort machen vor allen Dingen und ich bin dann, ja, ich würde sagen so 5 bis 6 Mal bin ich dann
ja. Hier. Okay. Und jetzt habe ich mich im Vorfeld auch gefragt, was ist eigentlich für von euch aus betrachtet wichtiger? Sind es die jedermann Rennen oder ist es tatsächlich das Elite-Rennen, wo so der Fokus am Ende drauf liegt?
Gut, ich bin ja vor allen Dingen für den Profibereich zuständig.
Genau, nein, klar.
Das Profirennen, deswegen sind mir kümmere ich mich vor allen Dingen um die Profis. Das heißt aber nicht, dass sie mir wichtiger sind.
Nein, okay. Aber dein Fokus liegt auf den Profis. Genau.
Okay. Und ich kriege auch immer relativ wenig mit von den Jedermännern. Also eigentlich immer nur durch Freunde und vielleicht mein Vater, wenn er mal mitfährt, der kann mir dann Feedback geben und sagen, das habt ihr geil gemacht, das habt ihr nicht so geil gemacht, das könnt ihr ändern. Und das höre ich mir auch immer wirklich an und ich bin auch immer offen für Kritik, beziehungsweise ich gebe das dann auch gerne weiter, denn nur so wird man besser. Ne? Also wenn man auch nicht selber dabei war, kann man ja gar nicht darüber reden. Nein, sie sind beide gleich wichtig. Wir haben einmal diesen absoluten Spitzensport und dann den Jedermannsport. Und wir brauchen auch den Jedermannsport, denn auch da gibt es natürlich auch Einnahmen, die wir brauchen, denn der größte Teil oder die größte Kosten sind einfach sind die Absperrungen. Die Leute, die wir dort brauchen, die Gitter, die wir brauchen, diese ganze Logistik, das kostet sehr viel Geld und das kann alles nicht nur ein Sponsor tragen und im Grunde genommen bei jedem deutschen Rennen haben wir das mittlerweile so, dass ein Jedermann-Rennen dabei ist, was auch mit unterstützt, aber auch was natürlich besonders ist, was in anderen Ländern nicht ist. Man hat natürlich auch Flandern-Rundfahrt oder solche Rennen auch für Jedermänner und Frauen, aber da sind die Straßen nie komplett gesperrt. Also das ist wirklich einzigartig, dass wir das in Deutschland so haben. Denn wenn man da fährt, kann man wirklich Radrennen fahren. Da steht dann kein Auto oder kommt kein Auto entgegen. Und wie gesagt, das kostet Geld und dafür sind die Jedermänner da. Und was wichtig ist, ist die Sicherheit. Ich bin selber Rennfahrer gewesen lange Zeit und ich weiß, was das bedeutet, wie wichtig das ist. Ich weiß aber auch, dass eine 100%ige Sicherheit auch nicht gegeben ist. Also da muss man auch, und da appelliere ich auch immer, und auch an die Vernunft der Fahrer und auch gerade dann an die Jedermänner und Frauen. Bei den Profis ist es so, die wissen um ihr Risiko, was sie jeden Tag eingehen, wenn sie aufs Rad gehen. Bei den anderen Teilnehmenden ist das vielleicht ein bisschen anders. Die machen es vielleicht zum ersten Mal und das ist immer wichtig zu sagen, überschätzt euch nicht. Guckt einfach, dass ihr euer Tempo fahrt und habt einfach einen geilen Tag auf dem Rad. Ne, und genießt das. Ihr könnt vielleicht euch von Mal zu Mal dann auch mal so ein bisschen steigern, aber guckt vor allen Dingen auch auf andere. Und du weißt nie, wer rechts und links neben dir ist, ob der schon ganz oft auf dem Rad gesessen hat, ob das vielleicht die erste Tour für ihn ist. Und Rücksicht ist da ganz, ganz wichtig. Denn wir können noch so viele Matratzen an Verkehrsinseln machen, wenn einer Kopf runter und einfach davor fährt, dann wird er auch stürzen.
Ja, das stimmt. Sag mal, jetzt kommen wir wirklich zu den Profis. Eschborn Frankfurt bist du ja Renndirektor, du bist aber genauso bei der Deutschlandtour der Renndirektor und bei den Cycle Classics. Gibt es für dich bei den drei Formaten?
Sparkassen Münsterland.
Entschuldigung, auch genau. Das ist ja dein Heimrennen. Entschuldige bitte. Natürlich. Gibt es denn für dich Unterschiede, dass du sagst, das gibt's nur in Hamburg, das gibt's nur bei Eschborn Frankfurt, das gibt's nur bei der Deutschlandtour?
Ja, jedes Rennen ist irgendwie unique, ne? Also jedes Rennen hat seine Highlights. Natürlich Hamburg und Frankfurt ist so ein bisschen beides echt große Städte. In Frankfurt sind es dann diese großen Wolkenkratzer, durch die man fährt. Das hat auch was. Hat dann den Feldberg mit dabei, aber Vaseberg und gerade diese Einfahrt oder dann die Elbchaussee, Mönckebergstraße, das ist richtig geil, ne? Also oder dann die Kölbrandbrücke, dieser Hafen, diese Industrie, da ist jedes Rennen einzigartig. Und bei der Deutschlandtour ist es natürlich, dass wir da wirklich jedes Jahr, jeden Tag irgendwo anders sind, und das macht mir auch sehr viel Spaß, denn es ist auch für mich jedes Mal eine Deutschlandtour. Wir haben zwar in Anführungsstrichen nur 4 bis 5 Etappen, fahre ich immer komplett durch Deutschland, aber jetzt in den letzten Jahren, seit 2018 gibt es die Tour, habe ich schon sehr viel Deutschland kennengelernt und immer auch wieder gesehen, wie schön Deutschland ist, und jedes Land hat seinen Reiz, jede Ortschaft, jedes Gebiet, also das ist schon wirklich schön.
Und wenn du jetzt an so einem Tag wie dem 17. August dann in deinem Auto sitzt, oder du hast ja wahrscheinlich eine Fahrerin, einen Fahrer, der doch ganz gut Auto fahren kann, oder er, sie?
Ja, genau. Ja, das selber.
Also, klar, dass du nicht selber fahren kannst. Aber was sind dann so die, wie geht's dann für dich los? Das ist ja, am Anfang gibt's ja immer diese neutralisierte Startphase. Ich glaube, was sind es, 25, 30 Kilometer?
Nee, 6 Kilometer.
Aber 25, 30 km/h fahren die Profis, glaube ich, so rum.
Ja, genau. Also wir rechnen das dann aus. Ja. Das ist ja auch, wir gucken ja auch nach TV-Zeiten, wann müssen wir ein Ziel waren, dann überlegen wir uns den Schnitt ungefähr und dann rechnen wir das runter. Und genau, ich habe Pascal Linot, der hat selber 11 Tage das gelbe Trikot damals in den 80er Jahren bei der Tour de France getragen.
Der fährt
mich. Der fährt mich, ach, ja. Krass. Das ist einfach jemand, auf den kann ich mich absolut blind verlassen. Ja. Der hat über 100 Renntage, also der fährt, macht das mehr oder weniger hauptberuflich, Autofahren in Radrennen. Und das ist ein Traum mit dem. Wir verstehen uns blind, und der hat das Rennen, den Verkehr vor allen Dingen. Ich kann mich einfach 100% auf den verlassen. Und
super.
Das ist dann gut. Und dann kann ich mich auf den Rest dann konzentrieren, ja, auf den Funk, auf die Absprachen mit der Polizei, kann mit den Fahrern, wenn wir dann neutralisiert starten, gucke ich dann oben aus dem Fenster, rede mit den Fahrern, sag, wie weit es noch ist, und genau, dann fahren wir 6 Kilometer neutralisiert bis zum scharfen Start, das ist dann ungefähr Ortsausgang Buxtehude, da müssen wir dann immer gucken, dann schauen wir, wo ist der beste Startpunkt, damit nicht direkt nach 50 Metern die erste Verkehrsinsel kommt zum Beispiel, also ne, dass sie sich ordentlich einrollen können, denn normalerweise scharfer Start, baff, es geht los, und dann fahren die 60, und dann wollen wir natürlich erstmal gucken, dass sie so ein paar Kilometer vielleicht kein Hindernis haben, und dementsprechend gucken wir immer, wie lang die Neutralisation ist.
Okay, und ihr beide seid dann allein im Auto, oder ist dann immer noch jemand dabei?
Ja, ab und zu haben wir gestern, wie gesagt, letztes Jahr war Christian Prudhomme, saß neben mir, hat mir da auf die Finger geguckt.
Du hast die Einarbeitung, oder?
Ja, und ich bin immer noch im Amt, also von daher. Trotz der Schwierigkeiten, nein, es ist auch wirklich ein super Typ, der einfach auch den Radsport liebt.
Ja.
Und manchmal habe ich auch Gäste, durchaus.
Wie ist dein Französisch?
So, ne? Also ich hatte es einige Jahre in der Schule, ich spreche ein paar Brocken, aber wir sprechen meistens Englisch.
Okay. Aber okay, dann seid ihr, sagen wir, meistens ihr beide, seid zu zweit im Auto. Und was sind dann so deine Aufgaben während so einem Rennen? Also du hast wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie ein Handy in der Hand und die Funke und
genau, also vor allen Dingen Funk. Wir haben einmal einen Organisationsfunk, mit dem wir dann Jean-Michel Monin, der sitzt hinten im Auto, das ist erstmal mein Ansprechpartner, das ist der Chef der Jury, also von der UCI, bei ihm im Auto drin, der fährt hinter dem Feld her, mit dem ich zusammen dann das Rennen auch leite. Dann zu den Kommissären von der UCI, zu denen habe ich nochmal Funkkontakt, und dann zur Radiotour, also was dann rausgeht an die Teammanager beziehungsweise an die sportlichen Leiter, die hinten im Auto sitzen, denen kann ich dann sagen, ja, was sie zu tun und zu lassen haben.
Ach, es gibt auch bei den Cyclassics eine Radiotour?
Radiotour gibt es immer.
Ach, okay.
Ja, ja, genau. Ja, 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 das ist, das geben wir weiter. Also ja. Wir haben vorne noch einen Sicherheitsmanager, der dann auch, falls mal irgendwas, ein Auto dann doch geparkt hat in der Zwischenzeit, obwohl es gesperrt ist, den Gefahrenstellen auch nochmal ansagt, das kann ich auch nach hinten weitergeben. Okay. Das ist halt wichtig. Und dann die sportlichen Leiter geben es dann wieder weiter an die Fahrer, die dann auch wieder per Funk in Kontakt sind. Dann haben wir Kontakt zu der Polizei.
Ja.
Eben letztes Jahr, wir konnten erst 40 Minuten später starten. Dadurch werden, ich glaube, 2 Bahnübergänge. Wir probieren das natürlich auch so zu regeln, dass dann keine Bahn kommt. Nur wenn man 40 Minuten später startet, ist natürlich genau das passiert, was nicht passieren sollte. Wir als Spitzengruppe, oder ich bin vorne noch drüber gekommen und dann ist aber die Schranke zwischen Spitzengruppe und Feld runtergegangen.
Dann wird gewartet.
In dem Falle ist es dann so, das ist ein Race-Incident. Wenn das Feld anhalten muss, dann ist das gut für die Fahrer vorne, für die Spitzengruppe, dann wird die nicht angehalten. Wenn die Spitzengruppe angehalten wird, dann wird komplett neu gestartet und dann muss der Abstand genommen werden. Deswegen hatten wir letztes Jahr auch so ein extrem schnelles Rennen, denn die hatten vorne bis zu 8 Minuten Vorsprung, denn die Schranke ist runtergegangen und das Feld hat hinten gewartet. Hat dann hinterher alles gepasst, war dann alles gut, aber dann solche Dinge zu koordinieren, zu sagen, nimmt die Zeit vorher, steht da jemand, ist es sicher, ist die Schranke auf oder ist sie zu, denn wir können ja nicht einfach da hinfahren und anhalten, eine Vollbremsung machen, sondern das muss ich dann natürlich wissen und vorher die Fahrer auch warnen und sagen, Jungs, da ist eine Schranke runter und das wissen die Profis dann auch, dann ist es okay, es geht nicht weiter und es wird gleich neu gestartet.
Siehst du denn dieses Jahr einen anderen Fahrertyp so in der Favoritenrolle? Also Cyclassics, du hast es ja in der PK eben, du hast ja Christian Prudhomme zitiert mit dem, wie sagte er noch, the Heaven for Sprinter?
Sprinter's Heaven.
Sprinter's Paradise, ja. Und denkst du denn dieses Jahr können da eher andere Kandidaten vorne stehen? Also mehr so, ich sag jetzt mal aber Wout van Aert dieser Welt, so ein bisschen mehr so.
Ja, die standen ja auch schon mal, ne? Oder Mats Petersen, der vor 2 Jahren gewonnen hat.
Genau.
Also eher, denke ich mal, als ein Jonathan Milan vielleicht oder ein Olaf Koy, die letztes Jahr erster, zweiter geworden sind. Aber es sind schon die ähnlichen. Also die werden nicht, nur weil es fünfmal über den Vasebeck geht, nicht am Start stehen.
Ja, ja.
Okay. Also sie werden natürlich schon sich das Profil auch angucken. Das steht jetzt auch dann im Netz. Die studieren das dann auch alle natürlich. Und was natürlich ist, wir sind sehr nah an der Tour de France dieses Jahr. Das sind 3 Wochen danach. Da muss man natürlich gucken. Die melden natürlich vorher ihre Fahrer.
Ja.
Aber viele, die Tour fahren, werden dann auch bei uns am Start stehen. Aber in diesen 3 Wochen in Frankreich kann natürlich auch wieder viel passieren.
Natürlich, klar.
Und dann kann es da auch wieder Änderungen geben. Aber es ist auf jeden Fall die neue Strecke, so wie wir sie jetzt haben, ist auf jeden Fall ein Anreiz eher für die Wout van Aert und Mats Petersen dieser Welt am Start zu gehen.
Und man muss danach fragen, aber die deutschen Fahrer, wen siehst du da so irgendwie in der führenden Rolle? Also wer kann da gerade so ein bisschen mithalten?
Ja, also Max Schachmann ist natürlich ein guter Sprinter. Ja. Ne? Max Kanter ist auch sehr gut dabei. Die werden es dann vielleicht ein bisschen schwerer haben, im reinen Sprint, aber wenn sie gut drüber kommen, sind sie auf jeden Fall da zu nennen. Dann haben wir Maximilian Schachmann, der es vielleicht dann eher mal probiert, am Vaseberg mal wegzufahren
und
vielleicht hinkriegt irgendwie so eine Gruppe. Also wenn sie durchkommen will, muss sie mit Sicherheit so 6 bis 8 Fahrer stark sein, damit man eine Chance hat, gegen so ein Feld hinten bestehen zu können. Da haben wir einige Fragen. Marco Brenner, wir haben wirklich, wirklich gute Fahrer, Georg Zimmermann, also solche, die es dann auf jeden Fall probieren werden.
Vielleicht du als Ex-Profi kannst auch nochmal beschreiben, was für eine Rolle Zuschauer so am Wegesrand haben. Denn es gibt ja dann doch, ist es wirklich ein Unterschied, wenn Zuschauer am Wegesrand stehen?
Auf jeden Fall. Also mich hat das immer tierisch gepusht.
Ja.
Also Vaseberg früher, das war wie ein Stadion. Da standen die oben auf der Brücke auch noch rechts und links im Wald. Da ist man um die Kurve gebogen. Also erstmal mega Hektik, den Berg runter und links, rechts. Dann da hoch und das hat schon immer ordentlich gepusht. Das ist schon geil, wenn die dann schreien. Und da kann es aber auch mal passieren, dass man dann in der Euphorie übers Limit geht. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, denn da spürt man da nichts, wenn die einfach schreien und da rechts und links stehen und dann an einem bejubeln. Also es hat mich immer sehr, sehr motiviert.
Okay. Und wie kannst du mit den Side Classics so weitergehen? Also ist es denkbar, dass Buxtehude neuer Startort werden kann? Ich verstehe schon, dass es da viel für braucht.
Genau, wir wollen auch gar keinen unter Druck setzen. Nein. Das ist natürlich auch immer. Wir sind jetzt wirklich sehr froh, dass wir in Buxtehude starten können und wir werden das ja bestmöglich alles organisieren und machen, hoffen auf schönes Wetter, auf eine schöne Stimmung und dann werden wir uns danach zusammensetzen und gucken, wie kann es weitergehen. Habt ihr Spaß daran? Ja. Hat es der Bevölkerung auch gepasst? Das ist ja auch ganz wichtig,
ja,
ne? Dass man das auch transportiert. Rüberbringt. Mir ist immer wichtig, dass ist klar ist der Profisport, aber wir haben auch diesen Jedermann-Sport und es ist vor allem Radfahren, was mich so bewegt, auch in meinem gesamten Leben irgendwie. Gerade in so einer Großstadt wie Hamburg. Mhm. Ich bin heute aus Hamburg gekommen, da war ein ordentlicher Schlauhofer gegen Fahrbahn. Ich glaube, mit dem Fahrrad wäre ich ähnlich schnell gewesen.
Das stimmt. Ungefähr. Das
hätte ich auch gesehen. Die Fähre genommen. Und
ja.
Ich glaube, wenn wir da genug Werbung machen fürs Fahrrad, das ist, ist einfach ein Fortbewegungsmittel der Zukunft immer noch. Das ist klar, E-Bikes kann man auch nehmen, aber man kann auch einfach sich ein Fahrrad nehmen und vorher was essen und losfahren. Es ist dann mehr oder weniger umsonst. Ich komme hin und wenn kein Stau ist und ich schöne Straßen habe, die ich befahren kann, bin ich auch schneller. Und wenn ich schneller bin, dann nehme ich auch das Fahrrad. Es ist ganz einfach. Und das probieren wir dann auch mit so einer Veranstaltung. Also es braucht, glaube ich, immer so Leuchtturmprojekte, dass man sieht, mit dem Fahrrad geht das auch alles. Und vielleicht bauen wir ein paar mehr Radwege und machen die Stadt halt ein bisschen grüner.
Ja, sehr gut. Wie stehst du eigentlich zu diesem, ich sag mal, aufkommenden Trend? Jetzt nicht, dass Graveln ist kein Trend mehr, aber diese Integration in den Profikalender, dass du jetzt sagst, man hat so Profi-Gravel-Etappen teilweise, man hat Profi-Gravel-Abschnitte. Wie stehst du dazu? Wäre das auch mal irgendwie für ein deutsches Format denkbar?
Jein. Also zum einen, es gibt ja Strade Bianche, das ist ja das Rennen schlechthin. Da stand ich mal auf dem Podium, war mal Zweiter. Also ich liebe diese Rennen. Das ist einfach genial. Das macht richtig Bock, da mal über den Schotter zu fahren. Da ist viel Technik auch dabei. Und rutscht mal ein bisschen rum und das ist auch Adrenalin pur irgendwie. So wie es bei Strade Bianche ist, finde ich es geil, das ist wie Roubaix, da weiß jeder Fahrer, der da startet, wo er sich drauf einlässt. Das jetzt in so eine Rundfahrt immer einzubauen, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Dieses Jahr war es wieder beim Giro d'Italia auch der Fall.
Genau.
Da war gutes Wetter, aber auch da haben wir gesehen, da gab es Stürze und das kann natürlich schon, die Fahrer bereiten sich ein halbes Jahr auf so ein Highlight vor und dann haben sie hinterher einen Platten und oder stürzen an dieser Stelle. Natürlich gehört auch Radfahren dazu, also es gibt auch genug, die nicht gestürzt sind und das hat auch oft einen Grund, weil sie halt gut Radfahren können.
Ja, ja.
Deswegen, es sollte schon immer ein kompletter Rennfahrer sein, aber da muss man immer gucken. Also jetzt in so einem Rennen wie den ADAC Cycle Classics da, einen Gravel-Abschnitt einzubauen, macht jetzt keinen Sinn, aber nein, aber man ein Rennen in Deutschland zu machen, vielleicht nur auf Gravel oder mal einen Abschnitt, durchaus.
Okay. Und eine Frage, vergleichst du das letzte Jahr mit diesem Jahr, wenn du nach diesem Jahr zurückgucken würdest und sagst, Mensch, irgendwie das und das ist eingetroffen, dann war es ein besseres Jahr als das Jahr zuvor? Oder geht das gar nicht?
Man vergleicht natürlich schon immer und man guckt, also ich gucke vor allen Dingen immer auf das, was nicht gut gelaufen ist und probiere das besser zu machen. Man darf nicht stillstehen, ne? Man muss immer aus den Fehlern lernen. Und wichtig ist, dass man einen Fehler nicht, man darf Fehler machen und die passieren auch. Also man darf da keine Angst vor haben, weil das ist, sonst kann man kein Radrennen organisieren. aber man darf halt Fehler nicht zweimal machen. Das ist immer total wichtig. Eine Sache, auf die ich immer hoffe, was wir halt nicht in der Hand haben, ist einfach das Wetter. Denn sobald die Sonne scheint, sobald es trocken ist, haben wir halt nur die Hälfte der Stürze, weil das einfach die Straßen auch sicherer macht. Und sonst, klar, würde ich natürlich hoffen, dass wir dieses Jahr pünktlich starten. Ne?
So, ja.
Okay. Das ist auf jeden Fall, was besser geht, was wir aber selber dann auch nicht unbedingt jedes Mal in der Hand haben.
Sehr gut. Eine persönliche Frage habe ich noch zum Schluss.
Ja.
Höre ich dich dieses Jahr wieder aus Frankreich?
Ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Gut. Also ich werde wieder mit Florian Nass bei der Tour de France dabei sein.
Perfekt.
Die kommentieren bin ich knapp 4 Wochen wieder unterwegs.
Dieses Jahr kein Olympia, also ein bisschen kürzer.
Genau, ein bisschen kürzer, ja. Fängt alles ein bisschen später an, von daher freue ich mich. Fängt dann in Lille an, am 5. Juli.
Hast du denn schon irgendwie Namen, die du dieses Jahr hochhandelst?
Ja, Pogi. Pogacar, ne? das ist jetzt nicht so verwunderlich. So wie der dieses Jahr gefahren ist, wie er letztes Jahr auch gefahren ist. Also vorletztes Jahr war er noch immer mal angreifbar und dann hat er auch mal Fehler gemacht. Mhm. Aber letztes Jahr war schon,
total. War schon
Wahnsinn. Vingegaard bin ich jetzt wirklich gespannt.
Ja, also ohne Verletzung.
Letztes Jahr einen unfassbar krassen Sturz und dafür ist er wahnsinnig gefahren. Mhm. Ich bin überzeugt davon, dass er der Einzige ist, der dem Paroli bieten kann, wenn er in Topform ist. Auch wenn es so gerade immer so scheint, als wenn es ihn keiner, wenn ihn keiner in die Schranken weisen kann, dann, aber ich glaube auch er hat seine Limits. Irgendwann ist auch das immer ausgereizt. Evenepoel wird mit Sicherheit wieder besser dastehen, hatte ja auch einen sehr schweren Sturz gehabt, einen starken Start, aber dann auch konnte er da jetzt nicht ganz dran anknüpfen, aber er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, ja.
Das stimmt.
Guten Florian Lippowitz werden wir wahrscheinlich noch nicht sehen, aber ich glaube, den werden wir in Zukunft mal sehen bei der Tour. Der aus deutscher Sicht
total.
Der macht mir richtig Spaß.
Absoluter Geheimtipp.
Ja.
Ich glaube, der ehemaliger Langläufer.
Genau.
Ja.
Und ist ein wirklicher Kämpfer. Ist Paris-Nizza war es, glaube ich, ist er Zweiter geworden. Mhm. Also das ist schon mit eins der größten Rennen.
Von Red Bull Bora Hansgrohe.
Genau.
Sehr gut. Fabian, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Ja, mir und auch.
Bis spätestens nächstes Jahr.
Ich wünsche dir uns allen ein ganz erfolgreicher Cycle Classics dieses Jahr.
Genau, und würde mich freuen, wenn ich euch den einen oder anderen an der Strecke stehen sehe.
Mit Sicherheit.
Oder halt im Sattel natürlich.
Mit Sicherheit, beides.
Ganz sehr klar. Gut.
Bis Danke, dann. Fabian.
Ciao, ciao.
Ciao.